Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute einige Unterlagen mitgebracht. Weitere Kinder sind da noch. Ich werde noch was dazu sagen. Ein größerer Teil kommt noch, ja, das ist nur der Anfang. So hat jeder beide. Zudem hier, also das ist ein eigentlich noch vereinfachtes Modell aller Faktoren, die die Sprache beeinflussen, beziehungsweise umgekehrt auch, also die menschliche Sprache ja einerseits beeinflussen, andererseits eben die auch in Wechselwirkung stehen. Ich brauche dazu nicht allzu viel zu sagen, Sie können sich das genauer anschauen. Wichtig ist hier zu bemerken, dass alle diese Faktoren oder Komponenten erfüllt sein müssen, wenn Sprache in der Form, wie wir sie an uns selber kennen, überhaupt möglich sein soll. Das zweite Blatt, da gehe ich etwas ausführlicher darauf ein, weil einige, als ich das besprochen habe, wegen der Terminverschiebung vor kurzem nicht da waren, das ist eine Übersicht aller oder der wesentlichsten Positionen in der Philosophie zum Leib-Seele-Problem beziehungsweise Gehirn-Geist-Problem, wie wir es eben besprochen haben. Sie haben hier also auf der einen Seite monistische, auf der anderen Seite dualistische Auffassungen. Monistisch bedeutet ganz allgemein die Gleichsetzung gewissermaßen mit Geist und Gehirn. Beziehungsweise im Spiritualismus, nicht wahr, alles ist Geist, Materie existiert überhaupt nicht oder nicht unabhängig vom geistigen Denken. Ganz unten auf der linken Seite, also beim psychoneuralen Monismus, wo steht, das Geistige als Gehirnfunktion ist eine in der Evolution neu aufgetretene Systemeigenschaft, also Emergentismus oder emergentistischer Materialismus, das bitte als eigene Richtung, nicht als Identitätstheorie. Und auf der rechten Seite sind eben dann die dualistischen, die wichtigsten dualistischen Positionen, was die heutige Situation betrifft, werden jedenfalls Neurobiologen, Evolutionstheoretiker, Biologen allgemein im Wesentlichen die Richtung des Emergentismus bzw. emergentistischen Materialismus vertreten. Geist oder was immer oder Bewusstsein existiert nicht unabhängig vom Gehirn. Es ist aber auch nicht zu leugnen, dass es diese Phänomene gibt. Sie sind als Systemeigenschaft des Gehirns zu erklären. Hochkomplexe Gehirnaktivitäten, die eben dazu führen, dass geistige Phänomene auftreten, aber eben niemals unabhängig vom Gehirn. Der Dualismus wird also jedenfalls in der Biologie heute kaum vertreten. Ich kenne niemanden, der noch der Meinung ist, dass Geist und Gehirn voneinander getrennt werden können, beziehungsweise dass der Geist als unabhängige Entität gewissermaßen existiert. Jedenfalls in der Biologie ist mir niemand bekannt. Dieses Problem, also noch einmal Leib-Seele-Problem oder besser gesagt Gehirn-Geist-Problem, ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für das Problem, das wir jetzt diskutieren, das Problem der Willensfreiheit. Denn diejenigen, die meinen, dass der Geist unabhängig vom Gehirn existieren kann, werden in der Regel auch dazu tendieren, zu behaupten, wir haben einen freien Willen. Der Geist kann sich ja entscheiden, der Geist ist ja nicht abhängig von körperlichen Aktivitäten bzw. Phänomenen. Es ist daher umgekehrt kein Zufall, dass gerade von Seiten der Neurobiologie und der Evolutionsbiologie heute die Willensfreiheit geleugnet wird. Und ich darf hier nochmals zusammenfassen, was wir zum letzten Mal besprochen haben. Zunächst einmal können wir festhalten, natürlich hat jeder von uns einen Willen, aber auch Tiere haben einen Willen, sie wollen irgendetwas, sie wollen fressen und so weiter und so fort. Aber eine andere Frage ist, ob der Wille frei ist. Und da können wir verschiedene Stufen gewissermaßen unterscheiden. Ich glaube, wir haben uns darauf leicht geeinigt, dass es auf einer elementaren biologischen Ebene keine Entscheidungsmöglichkeiten, keine Entscheidungsfreiheit gibt, ob das den Schlaf betrifft oder Stoffwechselvorgänge und so weiter. Wir haben da keine Option, ich kann mich nicht gegen den Schlaf entscheiden. Allenfalls kann man den Schlaf eine Zeit lang niederdrücken und versuchen, wach zu bleiben, aber irgendwann ist die Müdigkeit so groß, dass man einfach einschläft. Autofahrer kennen das gefährliche Phänomen des sogenannten Sekundenschlafs, dagegen kann man sich kaum wehren. Also auf dieser Ebene brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht weiter über Willensfreiheit zu diskutieren. Wenn man nun davon absieht, also von diesen ganz elementaren biologischen Aktivitäten bzw. Phänomenen, bleibt die Frage, ja, bin ich frei in meinen Entscheidungen, Optionen und so weiter? Wie treffe ich überhaupt Entscheidungen? Und ich habe gesagt, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir Menschen gewissermaßen doppelt bebürdet oder belastet sind. Einerseits von unserer Stammesgeschichte bzw. Evolution, andererseits von unserer Individualgeschichte, von unserer eigenen Biografie. Wir alle sind oder haben individuelle Prägungen, Vorlieben, Abneigungen, Gewohnheiten, sind beeinflusst von früheren Erlebnissen, Erfahrungen und so weiter, wovon wir einfach nicht Abstand nehmen können bzw. absehen können. Im Alltag kann jeder von uns eine ganze Reihe von Handlungen wahrscheinlich an sich selber beobachtet bzw. beobachtet haben, wo wir dann sagen, ja, also offenbar hat mich da das Gehirn in die Irre geleitet oder wie auch immer. Sie kennen vielleicht das Phänomen, Sie gehen von einem Zimmer ins andere in der Wohnung, um irgendwas zu holen, im anderen Zimmer eingetroffen, wissen Sie plötzlich nicht, was Sie dort wollten. Hat dann ganz zurück, ich wollte mir einen Brillenputztuch holen und so weiter. Was passiert da? Schwer zu sagen. Das sind jedenfalls Mechanismen im Gehirn, die uns dann gewissermaßen blockieren. Das kann natürlich, das sind harmlose Dinge natürlich, auf weniger harmlose kommen wir heute noch zurück. Bestimmte Gewohnheiten, die jeder von uns hat, können sich dann natürlich in einzelnen Fällen auch bis zur Zwangsneurose hinsteigen. Ein Beispiel zur Belustigung: vor ein paar Jahren bei einem internationalen Symposium in Belgien konnte ich einen englischen Kollegen beobachten, der saß vorne am Podium, da hat er den Vorsitz bei der Sitzung und hat zu seinem Kugelschreiber immer so an der Oberlippe gehalten, ständig. Einmal habe ich ihn eingesteckt und einen zweiten Kugelschreiber genommen, wieder so. Beim Abendessen hat er vorher sein Sakko gewechselt und hat offenbar die Kugelschreiber im anderen Sakko mitzunehmen vergessen. Das war ein Krampf, hat nur einen Löffel genommen. Die Diskretion verbot es mir, ihn zu fragen, was das bedeuten soll, aber wahrscheinlich weiß er selber nicht. Gut, das ist relativ harmlos, er stört damit niemand, allenfalls hat er zu meiner jedenfalls, bösartig wie ich bin, Belustigung beigetragen. Ich habe schon geschaut, was nimmt er als nächstes, aber gut, er blickt und beim Löffel. Ich hätte ihn gerne länger beobachtet, was er so alles an Gegenständen zu Hause an die Oberlippe legt. Gut, er könnte sich therapieren lassen, falls ihn das selber stört, aber von freien Entscheidungen kann man da natürlich nicht denken. Ich mag also in seinem Fach, und das ist auch recht gut orientiert sein und weiter, aber dieses Verhalten dagegen kann er offenbar nichts machen. Und überlegen Sie, Sie kennen vielleicht auch Leute, die unterschiedlichste Bewegungen oder notorisch ausgerichtete Bewegungen auffallen. Wir haben zum letzten Mal auch gesagt, wir können und sollen unterscheiden natürlich zwischen Gedankenfreiheit, Entscheidungsfreiheit und Handlungsfreiheit. Die Gedanken sind frei, wie man sagt, auch nicht wirklich, denn wie ich betont habe, keiner von uns kann seine eigenen oder ihre eigenen Gedanken wirklich kontrollieren. Wir wissen nicht, was uns demnächst einfallen wird oder was Gedanken wir haben. Noch einmal bei der Gelegenheit, ein völlig autonomer, freier Wille wäre die Möglichkeit, unabhängig von inneren und äußeren Faktoren zu denken, zu entscheiden und zu handeln. Und das kann es in Wirklichkeit nicht geben. Da kann ich mich nur wundern, wenn es Leute gibt, die das wirklich vertreten. Keiner von uns lebt im luftleeren Raum. Wir sind ja auch von äußeren Faktoren immer wieder beeinflusst. Es gibt eine ganze Reihe von Konventionen, die uns im Wesentlichen nicht stören, die aber dann doch unsere Handlungsfreiheit, unsere Bewegungsfreiheit irgendwie einengen. Wir sind auch sozial, natürlich von sozialen Rahmenbedingungen abhängig. Der Anstand und die guten Sitten, guten Manieren und so weiter gebieten uns oder verbieten uns, verschiedene Dinge nicht zu tun. Wichtig aber ist, und da habe ich zum letzten Mal auf den Philosophen Peter Biere hingewiesen, dass wir bei allem in der Regel das Gefühl haben können, frei zu sein, beziehungsweise umgekehrt das Gefühl haben können, nicht eingeschränkt zu sein. Wenn ich an einem Telegrafen oder Strommasten vorbeigehe und dort steht, hinaufklettern verboten, dann fühle ich mich nicht in meiner Freiheit eingeschränkt und hatte nie das Bedürfnis, auf so einem Ding hinaufzuklettern. Also die müssen das eigentlich gar nicht verbieten. Ich glaube auch, dass die allerwenigsten von uns das große Bedürfnis haben, an Strommasten hinaufzuklettern und sich eingeschränkt fühlen, weil sie das nicht dürfen. Aber denken Sie nach, es gibt eine ganze Reihe solcher Dinge, die da allesamt dazu führen, dass wir nicht ganz so können, wie wir wollen. Wir können aber Folgendes sagen. Wie frei oder unfrei wir nun relativ immer handeln können, hängt von den Rahmenbedingungen ab. Also, entweder ihr habt Optionen oder ihr habt sie nicht. Es kann eine Situation geben, wo ich keine Option habe, keine Alternative. Wenn mir jemand die Pistole an die Schläfe hält und meine Brieftasche haben möchte, werde ich wahrscheinlich keine andere Möglichkeit haben, sondern dem die Brieftasche einfach geben. Außer ich bin Clint Eastwood in einem seiner Filme und bin schneller als der mit der Pistole. Und nachdem ich aber keine Waffe trage, kommt das bei mir schon aus diesem Grund nicht in Frage. Also da gibt es keine Option. Sie haben auch keine Option, wenn plötzlich ein heftiges Gewitter losbricht. Da werden Sie sich ins Trockene bringen natürlich. Was sollen Sie machen? Da draußen schauen, wunderbar, es blitzt und donnert, es regnet. Es gebietet uns schon der Instinkt gewissermaßen, sich in so einer Situation in Sicherheit zu bringen. Und auch da gibt es keine Option. Frei in diesem Sinne, also und Anführungszeichen relativ frei, sind wir immer dann, wenn wir mindestens zwei Alternativen haben. Und wenn ich hier hinausgehe, habe ich mindestens zwei Möglichkeiten, die Treppe rechts oder links zu nehmen oder eben den Aufzug hier auf der oder auf der anderen Seite. Oder das klassische auch erwähnte Beispiel, die Speisekarte, dann sind ja 12 oder 20 oder auch 30, je nachdem. Optionen, was sie dann wirklich wählen, wie frei diese Entscheidung tatsächlich ist oder ob sie dann nicht auch das Gehirn mit verschiedenen Assoziationen verlocken, was ganz Bestimmtes zu nehmen, ist eine andere Frage. Aber die Optionen sind da. Sie sind nicht gezwungen, ausgerechnet die Frankfurter zu nehmen oder die gebackenen Champignons. Sie können was anderes nehmen. Also fassen wir zusammen. Einen autonomen, freien Willen in dem Sinne, dass ich wirklich frei in jeder Situation entscheiden bzw. handeln kann, gibt es nicht. Es gibt allerdings in den meisten Situationen Optionen, Alternativen, ich kann so oder so handeln, ich kann eine Handlung durchführen oder eine Handlung auch unterlassen, wobei dann in der Ethik natürlich auch das Unterlassen von Handlungen eine große Rolle spielt. Stichwort Ethik, das Problem der Willensfreiheit wäre wahrscheinlich, wie es philosophisch und auch sonst kaum ein wirkliches Problem geworden, wenn nicht behauptet worden wäre, dass auf der Basis des freien Willens, der freier Willensentscheidungen, überhaupt eine Moral oder moralisches Handeln möglich ist. Und vor allem, und da ist vor einigen Jahren in Deutschland vor allem die Diskussion ausgebrochen, ausgehend von Neurobiologen wie Gerhard Roth oder Wolf Singer und anderen, wenn es also keinen freien Willen gibt, wie weit kann ich dann das Individuum überhaupt verantwortlich machen für verschiedene seiner Handlungsweisen. Und das ist dann jetzt das sind weniger harmlose Fälle als der Einklemmer mit dem Kugelschreiber auf der Oberlippe und so weiter. Oder wenn wir nicht wissen, was wir im Nebenzimmer wollten, das ist alles harmlos. Nur was hat das für Konsequenzen nun für das Strafrecht? Unser ganzes Rechtssystem ist darauf aufgebaut, dass ein einzelner Mensch, der irgendwas gemacht hat, ein Verbrechen begangen hat, dafür auch zur Verantwortung gezogen werden kann. Schuld, dass ihm Schuld zugewiesen werden kann. Natürlich gibt es das Phänomen der verminderten oder der nicht gegebenen Zurechnungsfähigkeit bei entsprechenden Geisteskrankheiten und so weiter, das ist klar. Aber abgesehen davon geht man allgemein davon aus, der Täter musste so nicht handeln, der hatte auch Alternativen. Ja, wenn der Täter keine Alternativen hatte, wenn er eben determiniert war durch Gehirnprozesse, dann noch durch einen ganzen Komplex von hormonalen und genetischen Faktoren und so weiter, ja, dann müsste man in aller Konsequenz, und das befürchten dann viele, sagen, ja, Schuldfähigkeit, Verantwortungslosigkeit gibt es ja eigentlich nicht, denn der war ja determiniert. Na, was würden Sie da jetzt sagen? Wenn beispielsweise jemand eine Frau vergewaltigt und sagt, ja, wissen Sie, ich wollte das ja eigentlich gar nicht, aber ich war dann so determiniert, dann meine Neuronen und so weiter in dem Augenblick, ich hatte da überhaupt keine Wahl. Was soll man dem sagen, Ihrer Meinung nach? Oder sagen Sie, ja gut, ja, kann man nichts machen, der ist halt so. Und der eine hat den Kugelschreiber an der Oberlippe und den muss vergewaltigen. Menschen sind halt unterschiedlich. Wie kann man da argumentieren?
Man muss die Gesellschaft schützen können
gegen solche Leute. Ja. Es würde Folgendes sagen. Ja, bitte.
Wenn er zwanghaft handelt und das tun muss, dann ist er krank, denn ein unter Anführungszeichen normaler Mensch kann seine Probe im Griff haben. In diesem Ausmaß.
Also erst in neuerer Zeit wird das Phänomen untersucht. Es gibt tatsächlich Gehirnschädigungen, die dazu führen, dass der Betreffende nicht anders kann. Das heißt also, dass es um eine Krankheit handelt, die man eventuell heilen kann oder auch nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber der oder die Betreffende wäre damit so zu behandeln wie jede andere Krankheit und damit natürlich vermindert oder nicht schuldfähig. Aber Ihr Stichwort, also Schutz der Gesellschaft, also okay, ein gutes Argument. Denn sogar ausgesprochene Deterministen, wir haben ja auch von Determinismus schon früher gesprochen, ich war, ist alles, was in dieser Welt geschieht, im Vorhinein schon festgelegt oder nicht, sogar ausgesprochene Deterministen werden an diesem Punkt sagen, beispielsweise der deutsche Zoologe und Naturphilosoph Bernhard Rentsch, der hier auch angeführt ist als Vertreter der Identitätstheorie, war ein ausgesprochener Determinist, davon überzeugt, dass alles Weltgeschehen im Vorhinein determiniert ist und dass auch unsere Gehirnvorgänge und so weiter determiniert sind. Aber um eben Schutz der Gesellschaft aufzugreifen, eben bei dem Beispiel Vergewaltigung zu bleiben. Wenn Sie jemand so rechtfertigen würden, gehen wir mal davon aus, der gehört nicht zu jedem Patienten mit dem angedeuteten Gehirnschäden, der hat auch einen bestimmten Ausdruck, der mir jetzt nicht einfällt, einen medizinischen Ausdruck. Er rechtfertigt sich also damit, ja, er wollte das zwar nicht, aber er konnte nicht anders, dann könnte natürlich der Vater des vergewaltigten Mädchens etwas sagen, ja, ich muss den jetzt erschießen, denn ich bin so determiniert, wenn jemand meine Tochter vergewaltigt, dann muss ich zur Waffe greifen. Ich will das zwar nicht, aber ich kann nichts dagegen machen. Jetzt denken Sie das bitte zu Ende. Das würde eine quasi endlose Mordserie unter Umständen ins Rollen bringen, wenn dann der Bruder des Vergewaltigers sagt, ja, der meinen Bruder erschießt, der muss ich erstechen oder irgendwas und so weiter. Das sind auch Phänomene wie Blutrache und ähnliche Dinge mehr, die wir gewissermaßen als archaisch betrachten und längst als obsolet. Das heißt also, man kann einem Gewalttäter immer sagen, okay, wir sehen ein, den freien Willen im klassischen Sinne gibt es nicht, zeigen uns die Neurobiologen und so weiter, wir verabschieden uns auch vom klassischen Begriff der Schuld, wie er schon im Alten Testament und so weiter niedergelegt ist, und wir verabschieden uns auch von Rache und all diesen archaischen Vorgängen, aber so können wir den Betreffenden sagen, es gibt halt Menschen, und das sind die allermeisten, die wollen nicht vergewaltigt werden, die haben auch ihren Willen, beziehungsweise in dem Fall, sie wollen etwas nicht. Und nachdem du dieser Frau oder dieser Mädchen das angetan hast, müssen wir irgendetwas tun, um das in Zukunft zu verhindern. Ich möchte hier keine strafrechtlichen Ausführungen versuchen, das ist nicht mein Fach und da kann ich auch wenig dazu beitragen, inwieweit unser Strafrecht grundsätzlich einer Reformierung bedürfte, überlasse ich anderen. Aber Tatsache ist, und da gebe ich eben vollkommen recht, gnädige Frau, dass ein gewisser Schutz von Menschen vor anderen Menschen, natürlich im Sinne des Zusammenhalts, des relativen Zusammenhalts, von dem perfekten, wie es nie geben, der Gemeinschaft notwendig ist, dass also nicht jeder sich dann darauf zurückziehen kann, ich musste einfach vergewaltigen oder töten und so weiter und so fort. Und glücklicherweise muss man sagen, sind ja die wenigsten von uns, oder neigen ja die wenigsten von uns dazu, eine Vergewaltigung zu begehen oder gar Mord und Totschlag. Das sind immer noch, auch wenn die Medien voll von diesen Schreckensnachrichten sind, die absoluten Ausnahmen. Aber gerade Ausnahmen sind ja die, die uns nicht nur in der Ethik, Moralphilosophie, sondern eben auch im Recht beschäftigen. Denn wenn niemand irgendwas machen würde, was einen anderen schädigt, dann bräuchten wir weder Moral noch Moralphilosophie, noch bräuchten wir ein Rechtssystem. Dann wäre sowieso alles bestens. Also das Argument, um das zusammenzufassen, dass die Leugnung eines autonomen, freien Willens dazu führen würde, dass jetzt Verbrechen Tür und Tor geöffnet worden, werden würden, das ist falsch. Man kann auch sagen, na gut, wieso vergewaltigen da alle anderen nicht? Die haben ja, die sind ja auch irgendwie determiniert oder nicht frei im herkömmlichen Sinne und trotzdem tun sie es nicht. Und das heißt, dass hier halt die meisten von uns eben die Option nehmen, es nicht zu tun. Also dieser Punkt ist sehr wichtig, denn die theoretische Leugnung der Willensfreiheit, ja, und er hat etliche Beispiele angeführt, wir könnten viele andere noch anführen, die theoretische Leugnung der Willensfreiheit, die sich eben durch zahlreiche Beispiele belegen lässt oder unterstützen lässt, führt in der Praxis nicht dazu, dass wir grundsätzlich alles akzeptieren müssen. Und wenn der Täter, wie gesagt, oder auch die Täterin, sich darauf zurückzieht, eben nicht frei gehandelt zu haben, dann können Opfer oder potenzielle Opfer immer sagen, ja, wir sind ja auch nicht frei und wir wollen zum Beispiel nicht vergewaltigt oder totgeschlagen werden. Und ich glaube, dass nur auf diese Art und Weise auch natürlich ein soziales Leben grundsätzlich möglich ist und möglich gemacht werden kann. Und dazu kommt jetzt analog zu dem Beispiel mit dem Telegrafenmasten, obwohl das ein harmloses Beispiel war, dass sich ja die meisten von uns auch nicht eingeschränkt fühlen, weil sie nicht vergewaltigen oder töten dürfen. Obwohl ich abseits von Extremfällen, der Situationen wie im Krieg und so weiter, da schaut dann wieder alles anders aus, aber ich rede hier von einer ganz gewöhnlichen und Anführungszeichen normalen Situation. Der Täter, die Täterin braucht nicht mehr, wie in früheren Zeiten, als schuldfähig im herkömmlichen Sinne betrachtet werden. Wir können uns noch einmal von Begriffen wie Rache und so weiter durchaus verabschieden. Braucht man es nicht mehr, aber im Sinne des Schutzes des Individuums ist das klar, dass wir irgendwas unternehmen müssen, damit also nicht jeder einfach sich darauf zurückzieht, ja, keinen freien Willen, deswegen muss ich stehlen, ausrauben, einbrechen, vergewaltigen und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es, wie schon gesagt, die eingeschränkte Schuldfähigkeit sowieso und natürlich sind Handlungen vielfach auch situationsabhängig, nicht wahr? Wenn jemand am Verhungern ist und irgendwo in einen Supermarkt einbricht, hat er zwar auch ein Verbrechen begangen in einem objektiven Sinn, aber man wird, und da wird jeder Richter, jede Richterin verstehen, wenn der glaubhaft machen kann, dass er war am Verhungern, dass der nicht anders handeln konnte. Und man wird also dann kaum zur Verantwortung ziehen können. Oder Sie erinnern sich an das Beispiel des Amerikaners, der seinen Säugling, seine kleine Tochter im Auto vergessen hatte. Ich meine, den muss man, sollte man meiner Meinung nach nicht mehr bestrafen wegen Fahrlässigkeit, weil der schon dadurch bestraft ist, dass ihm diese katastrophale Vergesslichkeit überhaupt passiert ist. Also hier würde Strafe dann sowieso nichts mehr nützen, beziehungsweise im Prinzip absurd, wie gesagt, der ist schon durch sich selber genug bestraft. Bitte.
Das hieß ja, ein moralisches Verhalten beschränkt sich auf ein Strafrecht, ein bestehendes.
Was meinen Sie genau?
Wenn man sagt, moralisch verhalten, ja. Freier Wille ermöglicht mir überhaupt moralisch mich zu verhalten. Wenn ich so sehe, dann bin ich reduziert auf ein Strafrecht. Wenn da drin steht, ich darf das nicht, weil sich die Gemeinschaft darauf geeinigt hat, wenn ich die Mehrheit nicht will, dann halte ich mich an Regeln, ohne sie hinterfragen zu müssen. Das müssen nicht immer die richtigen Regeln sein, was immer auch richtig bedeutet.
Ja, also, wir müssen natürlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt sogar. Es sind auch wieder Konventionen, in verschiedenen Kulturen gibt es höchst unterschiedliche Moral- und Rechtsprinzipien, nicht wahr? In einigen Kulturen gibt es die Todesstrafe immer noch, in anderen nicht und so weiter. Aber soweit man das überblicken kann, sind die Schwerverbrechen, gerade also Gewaltverbrechen, Vergewaltigung, Totschlag, Mord, in keiner Kultur wirklich legitimiert bzw. geduldet, sofern sie sich auf die Angehörigen der eigenen Kultur beziehen. Also mir ist keine Kultur bekannt, wo so Mord und Totschlag allgemein akzeptiert wird. Innerhalb der Kultur. Ja, das ist wieder was anderes. Der totalitäre Staat kann sich sogar, das ist paradox, der kann sogar den freien Willen oder die Idee des freien Willens als Druckmittel verwenden und sagen, ja, ihr seid ja frei, euch so zu verhalten, dem Führer zu dienen und so weiter, und wenn nicht, dann müssen wir euch liquidieren. Das ist eine besonders perfide Angelegenheit, nicht wahr? Denn, und darauf berufen sich alle Diktaturen letztendlich, denn wenn sie davon ausgehen würden, grundsätzlich, die können uns ja gar nicht folgen, ja, oder der Ideologie folgen, dann wäre die Diktatur zumindest theoretisch überhaupt nicht möglich. Es ist möglich, ist in dem Sinne, dass man sagt, gut, da ist ein Führer, nicht, oder da ist eine Führungsriege oder was auch immer, Und die bestimmen ganz genau, was da die rechtlichen und sonstigen Normen sind. Und wer nicht folgt, wird liquidiert oder vergast oder deportiert oder was auch immer. Bitte.
Da bin ich eben nicht frei, weil wenn mir der Tod angedroht wird, bin ich ja nicht frei.
Ja, aber der Staat kann immer sagen, Sie sind frei, Sie haben eben Ihre Freiheit, mir zu folgen. Das ist ja ein grundsätzliches Prinzip. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein ein Rechtssystem mit dem Paragraphen oder mit der Voraussetzung beginnt, der Mensch, der Wille ist nicht frei. Also das wird lange dauern, bis sich da die Neurobiologie und so weiter so weit durchsetzt, dass man damit beginnt und dann auf der Basis dann trotzdem also versucht zu begründen, warum jemand bestraft werden soll und so weiter. Natürlich ist das Androhung von Strafe, das muss ja nicht nur rechtlich sanktioniert sein. Es gibt ja auch soziale Ächtung und viele komplizierte und subtile Strafen, eine Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten. Aber diese Einschränkung hat natürlich dann auch einen bestimmten Zweck. Wenn man etwa nimmt, die sogenannte Scientific Community, die Wissenschaftlergemeinschaft, die unter Anführungszeichen, die sind keine Gemeinschaft, da gibt es also Rivalität und da würde oft einer den anderen liebsten erschlagen wahrscheinlich. Aber darum geht es hier jetzt nicht, sondern es gibt das wissenschaftliche Ethos beispielsweise, das eben darauf beruht, ich habe darauf schon bei anderer Gelegenheit hingewiesen, dass man wissenschaftliche Ergebnisse oder Experimente und so weiter nicht fälschen darf. Dass man fair und mit den jeweils gängigen Methoden und Mitteln Resultate erzielt und nicht irgendwas vorschwindelt. Dafür gibt es kein Gesetz im Zivil- oder im Strafrecht meines Wissens. Aber es gibt ungeschriebene Regeln. Derjenige, bei dem man draufkommt, der hat da irgendeine Arbeit, die ist abgeschrieben, das ist ein Plagiat, was er gemacht hat, der hat die Experimente, die er angeblich durchgeführt hat, in Wirklichkeit gar nicht durchgeführt. Ja, der wird indirekt insoweit bestraft, als er nicht mehr ernst genommen wird in der Wissenschaft. Der wird nicht mehr eingeladen zu Vorträgen, der wird nicht mehr publizieren können in angesehenen Zeitschriften, dass er das herumsprechen wird. Das ist ein Schwindler. Das ist kein seriöser Wissenschaftler. Und damit ist eine indirekte Strafe, die unter Umständen noch viel härter sich auswirken kann, als eine was weiß ich, bedingte oder unbedingte zweijährige Haftstrafe. Und nachher kann er wieder machen, was er will. Da ist es sogar noch schlimmer gewissermaßen, weil der einen für alle mal, im Extremfall zumindest, aus der wissenschaftlichen Kommunität sozusagen ausgeschlossen wird. Nur ist es wiederum so, dass die allermeisten Wissenschaftler, würde ich mal voraussetzen oder vermuten, ja ohnehin nicht dazu tendieren zu schwenken, weil es wesentlich befriedigender ist, wenn man die Ergebnisse wirklich erzielt, die man erzielen möchte, und das ein gewisses, ja, sehr positives Gefühl verursacht. Und die Androhung der Strafe ist dann gewissermaßen nur eine flankierende Begleiterscheinung für den Fall, dass jemand auf die Idee kommt. Leider passiert das doch relativ oft, dass also Forschungsbetrug, Fälschungen vor allem in der Naturwissenschaft, Medizin und so weiter kommen leider, wir haben darüber schon gesprochen, relativ oft vor, aber sicher auch nicht öfter als in der Wirtschaft oder sonstigen Bereichen, wo natürlich auch immer wieder gemobbt wird. Das Problem, das Sie auch ansprechen, letzten Endes ist niemals perfekt oder für alle Beteiligten hundertprozentig befriedigend zu lösen. Es ist letzten Endes der elementare Konflikt zwischen Individuum und Gemeinschaft. Das Individuum hat seine Bedürfnisse, klarerweise, und die Gemeinschaft hindert ihn daran, nicht alles zu tun, was das Individuum tun möchte oder tun könnte. Wo da eine Balance gewissermaßen und wie die hergestellt werden kann, das dürfen Sie mir nicht fragen. Das ist nur möglich durch eine relative Zufriedenheit aller Beteiligten, ein relatives Wohlbefinden. Ja, in so einer Situation werden die allerwenigsten dazu neigen, anderen etwas wegzunehmen oder sie irgendwie physisch zu bedrohen und so weiter. Sobald die Situationen ändern, schaut die Sache wieder anders aus. Wenn Sie also denken an Krisenzeiten, wie also die Weltwirtschaftskrise, nicht die jetzige, davon spüren wir ja noch nichts eigentlich, sondern die in den 30 Jahren und so weiter, da hatten die Menschen, die allermeisten Menschen, praktisch keine Optionen. Da ging es um das tägliche Überleben. Und da kann man dann auch verschiedene Vorschriften nicht so einhalten, wie man sie einhält, wenn eh alles in bester Ordnung ist. Das Problem wird uns sicher noch weiter erhalten bleiben. Ihr habt da hier auch keine definitive Lösung angeboten, aber nur gemeint, dass die Leugnung des autonomen freien Willens eben in der Praxis nicht dazu führen muss, dass auch allen möglichen Verbrechen Tür und Tor geöffnet werden und dass wir so alles dulden müssen. Und das, wie gesagt, und das finde ich ein einfaches, wenn auch ein schlagkräftiges Argument, du darfst das nicht tun, weil der andere das nicht will. Man kann natürlich umgekehrt auch noch weiter sagen, der Vergewaltiger möchte seinerseits auch nicht vergewaltigt werden. Oder auch der Dieb, der eine goldene Uhr stiehlt, nicht, der möchte ja nicht, dass sie ihm seinerseits gestohlen wird. Und über diesen Weg kann man dann vielleicht sage ich vorsichtig, auch Menschen eher dazu bringen, eben keine goldenen Uhren zu stehlen und so weiter. Obwohl es mir klar ist, dass motorische Diebe sich nicht dadurch abschrecken lassen werden, wenn man ihnen sagt, also du kannst ja auch bestohlen werden und du wirst einen guten Partner ab. Und wenn es so weit ist, wird er trotzdem weiterstehen. Ja, gibt es dazu noch irgendwelche Bemerkungen, Kommentare oder Fragen? Gut, wenn soweit alles klar ist, dann setzen wir fort, beziehungsweise gehen wir weiter. Wir haben in den letzten Wochen, was ich hier präsentiert habe, in den letzten Wochen präsentiert habe, ist im Wesentlichen zu subsumieren unter einem evolutionären Menschenbild, basierend auf der Tatsache, dass der Mensch ein Resultat der Evolution durch natürliche Auslese ist, nicht sozusagen vom Himmel gefallen, nicht irgendein auserwähltes Wesen, wie man in früheren Zeiten glaubt, wie heute noch viele glauben, sondern dass nur unter diesem Aspekt überhaupt ein auch wissenschaftlich solides Menschenbild errichtet werden kann. Wir haben bisher also über das Gehirn-Geist-Problem unter diesem Aspekt gesprochen, wir haben jetzt über das Problem des freien Willens gesprochen und das Ganze hat einen wesentlich weiteren Radius, den ich in der Folge ausführen möchte. Und damit komme ich zum nächsten philosophisch großen Problem auch und zu dem Versuch eben, oder zu der Antwort auf die Frage, was kann die moderne Biologie auf evolutionstheoretischer Basis zur Lösung dieses Problems beitragen. Ich meine damit das Problem des Erkennens, das Erkenntnisproblem. Genauso wie das Gehirn-Geist-Problem oder das Problem des freien Willens eines der großen, altehrwürdigen philosophischen Probleme, das zumal in der abendländischen Philosophie eine 2500-jährige Tradition hat und verschiedene Richtungen ausgeprägt hat und so weiter. Was ist Erkenntnis überhaupt? Die klassische Erkenntnistheorie, die sich ja mit dem Phänomen des Erkennens beschäftigt, hat die Frage, was Erkenntnis ist, als eine ihrer Grundfragen. Weitere Fragen sind, wie erkennen wir, wie kommen wir überhaupt zur Erkenntnis? Drittens, wie weit reicht unsere Erkenntnis, beziehungsweise gibt es Erkenntnisgrenzen? Ja, was ist Erkenntnis? Gibt es Vorschläge dazu? Ja?
Eine Relation zwischen einem Subjekt und einem Objekt, die eben im Erkennen besteht.
Also Sie erinnern sich, gut, dass Sie das auch jetzt anschneiden, vor etlichen Wochen haben wir auch über das Subjekt-Objekt-Verhältnis schon gesprochen und die Möglichkeit, dass es also objektive Erkenntnis in dem Sinne gibt, dass das Subjekt völlig unabhängig vom Objekt erkennt, die haben wir ja schon mehr oder weniger zurückgewiesen, weil das Subjekt ja nicht unabhängig von der Objektwelt existiert und je näher das Objekt sich genealogisch sozusagen dem Subjekt nähert, das haben wir ja schon besprochen, Verhaltensforschung, vor allem Psychologie und vor allem, wenn es darum geht, dass das Subjekt gleichzeitig Objekt des Erkennens ist, also der Mensch als Subjekt und Objekt, müssen wir also hier den Pfeil in dieser Richtung natürlich ergänzen, das ist eine innige Wechselwirkung, die also wo die zeigt, dass Subjekt und Objekt untrennbar miteinander verbunden sind. Erkenntnis bedeutet also in diesem Sinne das Verhältnis von Objekt und Subjekt oder umgekehrt, wie Sie wollen. das Erfassen von etwas, was sich außerhalb des Subjekts befindet, eben durch das Subjekt, aber immer mit der Prämisse, dass das Objekt nicht völlig unabhängig vom Subjekt existiert und umgekehrt. In diesem Sinne, wie schon gesagt wurde, gibt es auch keine wirklich objektive Erkenntnis, weil es auch niemanden gibt, keinen Wissenschaftler gibt, der völlig vorurteilsfrei an die Dinge herangeht, der auch bestimmte Erwartungen und so weiter, bestimmte Erfahrungen, auf deren Basis er oder sie die entsprechenden Forschungen durchführt. Das Grundpostulat dabei ist natürlich, dass überhaupt Erkenntnis möglich ist, dass es eine reale Welt überhaupt gibt, aber daran zweifelt ja wohl doch niemand, obwohl es interessant ist in der Erkenntnistheorie, die Position des Solipsismus, nicht wahr? Also die Leugnung einer äußeren Realität wird wohl von niemandem ernsthaft vertreten, aber sie ist nicht einmal leicht widerlegbar. Denn der, der glaubt, alles um ihn herum ist nur Produkt seiner Einbildung, kann immer sagen, was immer sie immer antworten, ja, das habe ich mir soeben eingebildet und so weiter. Also diese Position wird aber in Wirklichkeit von niemandem vertreten, ist auch nicht vertretbar, weil wir offensichtlich ja von unterschiedlichsten Objekten umgeben sind und davon ausgehen können, es gibt eine reale Welt. Diese reale Welt hat bestimmte Strukturen, die sind für uns zumindest für einen bestimmten Teil erkennbar. Damit zu also der Frage, ja, wie erkennen wir, gut, also die Frage ist insoweit leicht zu beantworten mit unseren Sinnesorganen und mit unserem Gehirn, das uns ermöglicht, bestimmte Strukturen unserer Umgebung eben wahrzunehmen, zu verarbeiten und dann auch darauf entsprechend zu reagieren. Gibt es Grenzen der Erkenntnis? Ja, zweifelsohne. Weil unser Erkenntnisapparat, die Summe, also mit Erkenntnisapparat ist immer die Summe der Wahrnehmungsorgane, einschließlich Gehirn, Nervensystem gemeint, weil unser Erkenntnisapparat natürlich bestimmte Grenzen aufweist. In der Evolutionsgeschichte war ja Erkennen kein philosophisches Problem, sondern ein Alltagsproblem, ein Überlebensproblem. Ein Objekt falsch zu erkennen bzw. zu interpretieren, konnte natürlich zum Tod führen. Man musste die Welt um sich herum, unter Anführungszeichen, richtig erkennen. Nun geht die sogenannte evolutionäre Erkenntnistheorie von folgenden wesentlichen Prämissen aus. Erstens, wie schon gesagt, unser Erkenntnisapparat ist in der Evolution entstanden, und zwar in stetiger Konfrontation mit der Außenwelt. Zweitens, für uns, auch für andere Lebewesen, aber die sind in der Erkenntnistheorie nicht unmittelbar von Bedeutung. Zweitens, für uns galt nicht die Welt objektiv zu erkennen, in ihrem So-Sein, wie es ist, ein Ontologe oder Metaphysiker sagen mag, sondern die Welt so zu erkennen, dass wir mit ihr zurechtkommen konnten. Zu unterscheiden zwischen essbaren Pflanzen, giftigen Pflanzen, zu unterscheiden zwischen Freund und Feind und so weiter und so weiter. Die Erkenntnis, dass nicht die Sonne und die Erde, sondern die Erde und die Sonne sich dreht, war eine späte Erkenntnis, die für unsere Stammesgeschichten und Vorfahren ohne Bedeutung gewesen wäre, falls jemand auf die Idee überhaupt gekommen wäre. Also es ging darum, sich in einer Welt, die insgesamt sehr komplex und natürlich auch gefährlich ist, einigermaßen zurechtzufinden. Drittens, das bedeutete natürlich immer eine gewisse Abstraktion Das heißt, umgekehrt eine Konzentration auf ganz bestimmte Phänomene der umgebenden Realität. Also auch das, wie schon gesagt, was für das unmittelbare Überleben von Bedeutung war und auch nach wie vor natürlich von Bedeutung ist. Viertens, als Konsequenz daraus, unser Gehirn wurde in der Evolution nicht dazu programmiert, sozusagen, uns die absolute Wahrheit über diese Welt zu vermitteln, sondern nur, uns ein Überleben in dieser Welt zu ermöglichen. Und das führt auch, fünftens, im Vorhinein schon zu gewissen Einschränkungen. Es führt dazu, dass wir nach wie vor in einer Welt der mittleren Dimensionen leben, wie das bezeichnet wird, oder auch, um den Ausdruck von Gerhard Vollmer zu verwenden, in einem Mesokosmos. Und das ist unsere Alltagswelt im Wesentlichen. Das ist die Welt, die wir auch mit gewöhnlichen Maßen, Maßstäben messen können, Metern, Kilometern, vielleicht noch Gramm, Kilogramm, Tonnen, aber was darüber hinausgeht, gehört nicht mehr dazu. Also alles, was wir unmittelbar, was wir unmittelbar wahrnehmen können, bitte.
Sagen Sie noch einmal den Namen von diesem Forscher,
der das ist Gerhard Vollmer. Er steht auch hier bei den Positionen, Leib-Seele-Problem. Zum Teil habe ich von ihm diese Liste auch übernommen. Vollmer ist übrigens ein absoluter Determinist, also der sagt, man kann nichts machen eigentlich, nicht alles ist im Vorhinein bestimmt. Vor ein paar Jahren bei der Frankfurter Buchmesse am Nachmittag kam er zu dem Verlag, zum Hirzel Verlag, wo ich auch publiziere, und dann wurde ihm gesagt, ja Herr Professor Vollmer, wir haben um 18 Uhr hier einen kleinen Empfang für unsere Autoren, kommen Sie auch? Und er hat darauf geantwortet, ja, wenn es mich um 18 Uhr noch gibt. Und die Leute vom Hirstl waren etwas, nicht erschrocken vielleicht, aber ja, doch leicht indigniert. Ich habe schon verstanden, was Vollmer meint. Er hat mir die nachher erkannt und tatsächlich um 18 Uhr, also es gab ihn noch, es gibt ihn heute noch, soviel ich weiß. Nur er hat natürlich vollkommen recht. Es hätte in dieser zwei oder drei Stunden, die das Wissen da verstrichen waren, ihm alles Mögliche passieren können. Er hätte auf die Straße gehen, von der Straßenbahn überfahren worden können, er hätte auf der Buchmesse vielleicht ein verhinderter Autor wäre einmal gelaufen, vielleicht hätte ihn erstochen, hätte die Rolltreppe hinunterfallen können und so weiter und so weiter. Also ist die Bemerkung, nicht wahr, kommen Sie um 18 Uhr, also die Antwort drauf, ja, wenn es mich dann noch gibt, durchaus also logisch und sachlich voll richtig. Nur die meisten von uns geben solche Antworten nicht. Nicht? Wenn, wann findet die nächste Vorlesung statt? Ja, wenn es mich noch gibt, dann und dann. Schauen wir mal. Gut, also das nur nebenbei. Also wir leben in einer Welt der mittleren Dimensionen, einer Welt des Mesokosmos, und damit ist unser Erkennen grundsätzlich einmal schon eingeengt. Dass das so ist, dafür gibt es unzählige Experimente und Beispiele. Einige darf ich Ihnen kurz vorführen. Man hat, und das ist schon gewissermaßen klassisch vielleicht, kennt ein oder andere das von Ihnen, vor ein paar Jahrzehnten wurde Studenten der Wirtschaftswissenschaften, ich glaube an der Universität in Wiesen, folgendes Beispiel, folgende Aufgabe gegeben: ein fiktives Entwicklungsland, das sogenannte Dana-Land. Also alle Daten über dieses fiktive Entwicklungsland der Studenten gegeben. Ich war also die Wetter- und Klimaverhältnisse dort, das Bruttoinlandsprodukt, die Zahl der Analphabeten, alles. Und die Aufgabe der Studenten war nun, auf dem Papier, dieses Land zu retten. Wie geht man da vor? Was kann man da machen? Alle Faktoren sind bekannt. Jetzt haben die Aufgabe, die wir schon stellen, im vorgerückten Semester. Na, was kam heraus? Kein einziger hat das geschafft, sondern wenn man deren Vorschläge befolgt hätte, dann wäre dieses Land, wenn es tatsächlich existiert hätte, umso schneller noch tiefer in die Misere gesunken. Das Ganze wurde dann publiziert mit dem, unter dem Titel, wie Menschen eine Welt verbessern wollten und sie dabei zerstörten. Das erinnert schrecklich eigentlich an die tatsächlichen Verhältnisse. Was will ich damit sagen? Was sagt das Beispiel? Dass wir Menschen große Schwierigkeiten haben, Komplexitäten zu bewältigen, die weit außerhalb des einfachen, einfach überblickbaren Messerkosmos liegen. Ich habe ein zweites Beispiel, ein zweites Experiment vor einem Jahr durchgeführt. Man hat vorgegeben, das weiß ich so, ungefähr Quadratkilometer Wald, und an drei Orten gleichzeitig ist ein Feuer ausgebrochen, ein Brand ausgebrochen. Auf dem Papier oder schon auf dem Computer sollte dann simuliert werden, wie sind da die Löschfahrzeuge da zu verteilen und so weiter, damit das möglichst effektiv gelöscht wird. Man hat die Aufgabe unterschiedlichen Leuten gestellt, keineswegs Dummköpfen, keiner hat das wirklich geschafft. Irgendwas hat immer gefehlt. Entweder hat er vergessen, hat er an die Windverhältnisse nicht gedacht oder daran gedacht, dass sich der Wind dort rein könnte, oder hat zu viele oder zu wenige Löschzüge losgeschickt und so weiter, wieder kam überhaupt keine wirklich probate Lösung heraus. Na gut, das sind jetzt zwei Dinge, zwei Beispiele, aus dem, die theoretisch erfunden worden sind, wo Lösungen auf dem Papier oder im Computer vorgetragen werden sollten. Wie schaut es die Wirklichkeit aus? Ja, genauso. Je komplexer die Welt, in der wir leben, umso mehr Fehler begehen wir. Zum Glück sind die allermeisten Fehler, die wir machen, ohne besondere Auswirkung und, oder können unmittelbar korrigiert werden. Aber in vielen Fällen ist das nicht mehr der Fall. Da, sind wir dann, da ist der Bogen vom Problem des freien Willens natürlich unmittelbar sichtbar. Dass wir machen Fehler, weil wir, unser Gehirn so und so tickt, und je komplexer die ganzen Außeneinflüsse sind, denen wir gegenüberstehen, umso größer die Fehlerhäufigkeit. Wir können uns, drittes Beispiel, dazu gibt es ja viele Experimente, schon Schulbuchbeispiele, etwa exponentielles Wachstum nicht wirklich vorstellen. Mathematiker können das zwar berechnen, aber wir haben keine Intuition davon, dafür. Da ist schon hunderte Male durchprobiert worden, theoretisch, nicht wahr? Wenn Sie haben 1000 Euro zum Beispiel, geben das auf die Bank mit 3% Zinsen, wie viel werden Sie in 10.000 Jahren haben? Und dann alle Leute noch viel zu tief gegriffen. Das habe ich auch schon bei anderer Gelegenheit, glaube ich, erwähnt. Weil wir uns nicht vorstellen können, diese Dimension, also was in 10.000 Jahren 3% Zinsen, wenn man das alles hochhält, was da für eine gewaltige astronomische Summe herauskäme, das entzieht sich völlig unserer Intuition. Das können wir allenfalls, wenn wir in Mathematik gut sind, eben ausrechnen. Aber die Intuition dafür haben wir nicht. Wir haben auch keine Intuition für Radioaktivität. Wir haben keine Organe dafür. Wir können das weder riechen, noch hören, noch irgendwie sehen oder ertasten, obwohl das ein reales Phänomen ist. Wir kommen dann auch darauf zurück, dass die Wissenschaften natürlich den Mesokosmos gewissermaßen transzendieren können, dass wir also als theoretische Wissenschaften mit Entitäten umgehen, die sich trotzdem unserer Anschauung, unserer Intuition grundsätzlich entziehen. Natürlich kann man hier sofort einen Aktualitätsbezug herstellen. Nicht? Also, was soll das heißen, wenn also die Finanzminister der Europäischen Union ein sogenanntes Hilfspaket, ein lustiges Wort eigentlich, von 750 Milliarden Euro schnüren? Nicht? Sie können sich das auch nicht vorstellen. 750 Milliarden Euro, das ist ein Betrag, der, bitte rechnen Sie das in Schilling um, da kommen Sie zu einem wirklich astronomischen. Der Dreigesamt liegt das geschnürt, auch nicht wirklich. Sie haben da nicht ein Paket mit Stimmen zusammengebunden, wie man weiß. Haben das in der Theorie gewissermaßen gemacht, völlig abstrakt, virtuell gewissermaßen. Nicht? Und dann am nächsten Tag sind die Börsenkurse, wie Sie gehört haben, hinaufgeschossen, am nächsten Tag wieder hinuntergefallen. Jetzt ist eine Woche oder noch mehr verstrichen, seit die glaubten, sie haben den Euro gerettet und das sind immer mehr. Kein Mensch hat da wirklich Kontrolle. Weil das erstens Dimensionen sind, die sich niemand vorstellen kann, und zweitens hochkomplexe globale Vorgänge, die sich noch dazu virtuell abspielen, und da kann man niemand. Das ist ja geradezu verbrecherlich, wenn man uns da weiß macht, wir können das kontrollieren. Das kann man nicht kontrollieren. Das sind so viele Faktoren, die miteinander auf subtile Weise verknüpft sind, die niemand mehr wirklich kontrollieren kann. Da müssten wir mit einem völlig anderen Erkenntnisapparat ausgestattet sein, als mit dem wir es wirklich sind. Das heißt, je mehr man sich davon entfernt, was in unserem Messerkosmos verankert ist, was wir an realen Gegenständen, Objekten, an buchstäblich greifbaren Objekten von uns haben, umso größer die Wahrscheinlichkeit des Versagens, umso größer die Wahrscheinlichkeit des völligen Scheiterns. Wir sind nicht dazu programmiert, mit Milliarden oder auch mit Millionen zu jonglieren. Fragen Sie mir jetzt nicht, was wir jetzt tun sollen. Sollen wir jetzt die Geldwäsche überhaupt aufgeben und so weiter? Also das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Aber Tatsache ist, und da ist jetzt ein ganz konkretes, aktuelles Beispiel, wie man evolutionstheoretische Überlegungen anwenden kann allgemeine wirtschaftspolitische Probleme. Nun wird halt keiner der EU-Finanzminister plötzlich evolutionstheoretische Lehrbücher zur Hand nehmen und darüber nachdenken, wie sind wir überhaupt beschaffen. Und die haben auch Handlungsbedarf, wie man sagt, und der Evolutionstheorie denkt danach, wenn es den Euro nicht mehr gibt oder irgendwas, dann hat er Zeit darüber nachzudenken. Ja, man könnte allenfalls sagen, dass die Globalisierung insgesamt ein großer Fehler war, was immer das auch bedeuten mag, weil wir auch, wir kommen darauf noch später zurück, nicht nur in Bezug auf die Möglichkeit des Erkennens eingeschränkt sind, sondern auch als Kleingruppenwesen und überschaubare soziale Einheiten programmiert sind und nicht so gewaltige Einheiten mit Milliarden von Leuten und so weiter. Oder wenn man die Europäische Union, 27 Länder, 500 Millionen Menschen, ja, das ist eine Wertegemeinschaft, und bitte, welche Werte sind es denn, die Portugiesen mit Bulgaren miteinander verbinden, Schweden mit Griechen verbinden, also niemand konnte mir noch sagen, was das für eine Wertegemeinschaft ist. Aber bitte, ich möchte nicht so weit vom Thema abkommen. Wir sind also, wie gesagt, eingeengt aufgrund unserer Stammesgeschichte. Wir haben ja die längste Zeit unserer Evolution völlig anders gelebt und wir sind nicht auf Komplexitäten, auf die Erkenntnis, auf das Durchdringen von Komplexitäten programmiert. Dazu kommt ja, und man kann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, wie es unsere frühen Vorfahren gelebt haben, die längste Zeit über Jahrmillionen als Nomaden, Jäger und Sammler sind die herumgestreift durch die Steppen und Savannen und so weiter und fanden eine relativ, verglichen mit der heute, eine relativ einfache Welt vor. Bestimmte Regelmäßigkeiten, auf die sie sich mehr oder weniger verlassen konnten. Auf die wir uns heute auch noch verlassen, beispielsweise Tag-Nacht-Rhythmus, vier Jahreszeiten und so weiter und so weiter. Wir sind von dieser Regelmäßigkeit auch mehr oder weniger abhängig. Nur ist in unserer komplexen Welt wesentlich mehr möglich, als es eben in der Welt der Steinzeitmenschen an Möglichkeiten gab. Das heißt, hier haben wir ein grundsätzliches, nicht nur erkenntnistheoretisch, sondern auch anthropologisch, ein grundsätzliches Problem vor uns, nämlich den Konflikt, wenn man so will, zwischen dem Erkennen einer relativ einfachen Welt und dem Vorliegen einer sehr komplexen Welt. Unser Horizont, unser Welthorizont, wenn Sie so wollen, ist also nach wie vor der eines Steinzeitmenschen. Dann ändert nichts, dass wir heute mit Autos herumfahren und Motorrädern und Flugzeugen und so weiter und so weiter. Wie sehr wir aber abhängig sind, auch Regelmäßigkeiten etc., das zeigt uns auch wieder Verschiedenes, nicht wahr? Wenn es die Aschewolke in Island, von Island aus ausbricht, bricht der Flugverkehr zusammen. Klarerweise, und da gibt es wiederum Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, ein eigentlich relativ einfaches und noch relativ harmloses Naturphänomen kann dazu führen, dass unsere gesamte Zivilisation, wenn schon nicht vernichtet, so doch kräftig durchgerüttelt wird und dass dann tausende Flugpassagiere nicht mehr wissen, wohin und so weiter und so weiter. Noch einmal, wir sind auf eine komplexe Welt nicht wirklich vorbereitet. Wir sind darauf programmiert, unter relativ einfachen, überschaubaren Welten in der mesokosmischen Welt zu bewegen und dort auch Dinge zu erkennen und so zu erkennen, dass wir damit auch zurechtkommen. Also kann man ganz kurz pointiert zusammenfassen, wir sind programmiert auf das unmittelbare Überleben. Und das bedeutet für die Erkenntnis jetzt noch einmal, dass es sich keineswegs immer um eine jetzt im philosophischen Sinne richtige oder objektive Erkenntnis handeln kann oder handeln muss, sondern, ich habe, glaube ich, schon vor Wochen gesagt, wahr ist, was sich bewährt. Und das lässt sich evolutionstheoretisch natürlich stützen. Das ist nicht wichtig, was die Wahrheit als solches sein soll, was immer das, was immer auch Philosophen da Definitionen dafür eingeben mögen. Wichtig ist, die Dinge so zu erkennen, dass ich damit zurechtkomme und mich einigermaßen so orientieren kann, dass ein Leben und Überleben möglich ist. Das heißt aber auch, und das ist dann wiederum ein weniger harmloses Phänomen, wir sind auch anfällig für Illusionen. Und wenn es nicht schadet, wenn es dem Überleben unmittelbar nicht schadet, können wir alles Mögliche uns einbilden, alle möglichen Dinge glauben. Erst wenn sie dann mit der Realität konfrontiert, wenn dieser Glaube mit der Realität konfrontiert wird, kann es sich herausstellen, dass der Erfolg mir falsch war. Wenn das aber nicht der Fall ist, ja, sind Illusionen sogar nützlich, weil sie Positives vermitteln können. Der freie Wille ist so eine Illusion. Nicht? Also die Idee des freien Willens ist eine nützliche Illusion, wie ich zum letzten Mal gesagt habe, wenn es uns irgendwie positiv, erfreut stimmt, zu glauben, ich kann mich frei entscheiden, ich habe das allein gemacht und so weiter und so weiter. Der Homo Metaphysicus, von dem die Rede war, also der metaphysikbedürftige Lebewesen, ist natürlich auch illusionsbedürftig, das eine ist ja mehr oder weniger identisch mit dem anderen. Illusionen zu hegen und zu pflegen, das belegt ja die gesamte Geschichte der Menschheit. Es gibt einen berühmten Ausspruch des amerikanischen Paläontologen Simpson. Also der Affe, der an einem Ast sprang oder der keine richtige Vorstellung hatte von dem Ast, nachdem er sprang, war bald ein toter Affe und gehört nicht zu unseren Vorfahren, ein bekannter Spruch. Was heißt das nun? Hat der Affe eine klare, physikalisch, biologisch klare Vorstellung von einem Ast, nachdem er sprengt? Muss er das überhaupt haben? Nein, das braucht er nicht zu haben. Er muss nur den Ast so interpretieren, dass er entsprechend zum Sprung ansetzt, nicht daneben springt oder nicht zu hoch, nicht zu tief springt, damit er also überleben kann. Und in der Situation befinden wir Menschen uns im Wesentlichen auch. Wir brauchen nicht von allem die objektiv richtige Vorstellung zu haben. Wir müssen nur wissen, wie wir uns verhalten sollen, wie wir handeln sollen, um eben wiederum ein Leben bzw. Überleben zu ermöglichen. Das fällt uns im Allgemeinen, nicht wahr, solange wir uns im Mesokosmos befinden, auch relativ einfach. Und dort sind die Fehler, die wir machen, in der Regel, wie ich schon gesagt, auch nicht unbedingt gravierend. Wir sehen sie unmittelbar ein, können sie korrigieren und so weiter und so weiter. Die allerwenigsten dieser Fehler sind auch tödlich. In der komplexen Welt wiederum, in der wir leben, in der Welt jenseits des Mesokosmos, jenseits der Welt der mittleren Dimensionen, sind Fehler nicht mehr, oder in vielen Fällen nicht mehr so harmlos. Der Pilot, der aber einen falschen Knopf drückt, der kann eine Katastrophe auslösen. Der Chirurg, der eine Gehirnoperation durchführt oder eine Herzoperation und irgendwie da einen Fehler macht, kann dazu führen, dass der Patient stirbt. Der einzige Trost, der Chirurg tötet immer nur einen Patienten, der Pilot unter Umständen gleich 400, also 400 Fahrgäste in dem Fall. Obwohl, wie bekannt ist, nebenbei gesagt, die Zahl der Fehler in der Medizin, die Zahl der Fehler im Flugverkehr und das millionenfach übersteigt, also das ganz am Rand, also wenn Sie im Krankenhaus müssen, ich wünsche es Ihnen nicht, dann buchen Sie lieber einen Flug, das ist wesentlich sicherer. Im Spital werden Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit sterben, als irgendwo mit dem Flugzeug verunglücken. Wie wir ticken sozusagen und wie merkwürdig auch, das zeigt sich wiederum anhand sehr vieler Beispiele, etwa auch an der Risikoabschätzung. Wir haben ein völlig schiefes Verhältnis gewissermaßen zum Risiko. Vor 2 Jahren erschien ein Bericht in der Süddeutschen Zeitung, wonach in Deutschland in diesem Jahr, 2008, ca. 6.500 Menschen in der eigenen Wohnung, im eigenen Haushalt tödlich verunglückt waren. Die Zahl ist ungefähr die gleiche jedes Jahr. In Österreich eben entsprechend weniger, weil die Bevölkerungszahl gering ist. Wenn es in Deutschland 6.500 waren, wären es hier 650 gewesen sein. Im eigenen Haushalt. Und niemand von uns empfindet es besonders riskant, sich in der eigenen Küche zu bewegen. Und ich kenne niemanden, ich kenne Leute, die große Angst haben, in ein Flugzeug zu steigen. Ich kenne niemanden, der Angst hat, in die Küche zu gehen. Da fühlt man sich sicher. Da ist der alte Steinzeitmensch in seinem Revier gewesen und kann überblicken, was kann denn da passieren. Und vieles kann passieren, wie solche Zahlen zeigen. In dem Jahr 2008 war die Zahl sogar der tödlichen Verkehrsunfälle ungefähr 300 geringer als die Zahl der tödlichen Unfälle im Haushalt. Und kein einziger Deutscher wurde in jenem Jahr von einem Terroristen getötet. Also wie groß ist die Gefahr von Terrorismus eigentlich aufgrund dieser Zahlen vergleichsweise überhaupt nicht gegeben? Die Gefahr liegt in der Küche. Zu Hause lauert in der eigenen Küche, im eigenen Schlafzimmer und im Arbeitszimmer. Die meisten glauben auch nicht, weil es der Autobahn für 150 km pro Stunde, das ist ziemlich sicher. Oder 180, bleibt noch sicherer, jedenfalls kommt man dann schneller ans Ziel, meint man. Aber niemand kann sich wiederum unter Steinzeitgehirn wirklich intuitiv vorstellen, was es heißt, mit 180 km pro Stunde auch nur einen winzigen Fehler zu machen. Auch nur für eine Sekunde. Nicht aufmerksam zu sein, das kann also eben binnen Sekunde wieder, und das passiert ja leider auch allzu häufig, zu einem tödlichen Unfall führen. Also dass unser Gebundensein sozusagen an mesokosmische Strukturen führt dazu, dass wir Risiken völlig falsch einschätzen. Dass wir ein völlig falsches, völlig verkehrtes Sicherheitsgefühl entwickeln oder auch Unsicherheitsgefühl. Dass wir auf der einen Seite dazu tendieren, wegen einiger ganz weniger Meldungen im Fernsehen und in Zeitungen große Angst zu haben vor irgendetwas, was objektiv, statistisch gesehen, ohnehin nur äußerst selten vorkommt und wir keine Angst zu haben bräuchten. Die Angst vor einem Terrorismus, nicht weltweit natürlich, und hat ja auch praktische Konsequenzen für uns alle, wenn wir fliegen, müssen wir unter Umständen die Schuhe ausziehen und solche Dinge, weil die Terrorgefahr sehr groß, sehr hoch ist. Verglichen mit der Zahl der Unfälle im Haushalt ist diese Gefahr sehr gering. 2007 war das, glaube ich, sind in Österreich in der ersten Jahreshälfte 5 Menschen bei Reitunfällen ums Leben gekommen. Weltweit im gleichen Jahr, im ganzen Jahr, 5 Menschen bei tödlichen Haiangriffen. So, was ist gefährlicher, ein Haifisch oder ein Reiten? Offenbar das Reiten, wenn man die Zahlen ganz genau nimmt. Natürlich sind Reitunfälle, sind tödlich verlaufen, nicht mehr wert als eine Spalte in der Lokalzeitung, nicht, oder auch in einer weiterverbreiteten Zeitung, wenn es gerade nichts sonst zu melden gibt, wenn gerade kein Vulkan ausbricht und keine Wirtschaftskrise, dann kann man so einen Reitunfall etwas mehr medial aufbereiten. Aber ein Haiangriff ist allemal spektakulärer natürlich. Nicht? Und das wird auch unterstützt noch durch Filme mit dem weißen Hai und all das. Nicht wahr? Haie sind gefährlich. Nun, Haifischforscher wie der alte Hans Haas, der hat viele Bücher geschrieben hat, weiß es besser, sie brauchen in seinen Büchern nachzulesen. Haie sind an sich recht scheue Tiere, keineswegs die angriffslustigen Bestien, sondern sehr vorsichtig, die schwimmen nicht dem Schimmer nach, um ihn also zu töten, weil sie einfach töten wollen, weil sie Tötungsmaschinen sind, die sind vorsichtig. Und diese 5 Toten, natürlich ist jeder Tote bei sowas und überhaupt einer zu viel, aber diese 5 Toten weltweit im Jahr 2007 oder 2008, das sind die absoluten Ausnahmen. Abgesehen davon ist er immer gezwungen, in Gewässern zu schwimmen, wo nachweislich Haifische auch herumschwimmen. Gut, ist ja auch niemand gezwungen, auf dem Pferd zu reiten, aber hier geht es nur um die Einschätzung des Risikos. Ein Reiter wird also meinen, das ist überhaupt kein Risiko. Und so könnte man hier noch eine ganze Reihe Beispiele, die mehr oder weniger lustig sind, anführen. Alle führen nur in dem konkreten Kontext dazu, dass wir unfähig sind und da darf sich keiner von uns wirklich ausnehmen, Risiken wirklich objektiv richtig abzuschätzen. Wir haben auch gewisse Ängste, gewisse Urängste, wenn Sie so wollen. Wenn Sie allein in einem dunklen, in einem unbekannten Wald sich aufhalten, von den Gründen auch immer, dann werden Sie, und das ist in dem Fall positiv, ein Überlebensinstinkt, jedes Geräusch, auch noch so harmlose Geräusch, mit einer gewissen Sensibilität, wenn nicht sogar Angst, wahrnehmen. Das ist auch in Ordnung so. Denn was Sie überhaupt nicht auskennen, da sollte man alles, was einem unbekannt ist, so unbekannt vorkommt, auch wirklich sensibel wahrnehmen, denn es könnte ja gefährlich sein. Bitte.
Ich wollte das zum Vorher gehen und sagen, davon lebt ja auch das Glücksspiel, dass kein Mensch ein Lottozeug einschätzen kann, wie gering die Chance ist.
Natürlich, ja.
1 zu 6 Millionen.
Natürlich, ja. Nur, in der komplexen Welt, in der wir leben, das muss noch hinzugefügt werden, ist etwas poetisch ausgedrückt, pocht auch das Unwahrscheinliche auf sein Recht. Und es passieren halt Dinge, mit denen niemand rechnet. Das sind diese berühmten Beispiele der Grafstein, der einen 8-Jährigen auf den Kopf fällt, ihn erschlägt am Heiligen Abend und die Straßenbahn, die da irgendwann vor 250 Jahren in Simmering oder im 3. Bezirk im Gleis ist, in eine Bank hineinfuhr, vielleicht können Sie sich erinnern, und einen 18-jährigen Bankangestellten getötet ist. Na, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 18-jährige Bankangestellte im Geldinstitut von einer Straßenbahn getötet ist? Ich habe das einen Statistiker damals gefragt, ich kann mich nicht an die Antwort erinnern, aber vielleicht irgendwo, das heißt 1 zu 2 Milliarden, da ist sogar ein Lotto gewesen, ein Jackpot ist wahrscheinlicher. Aber es ist ja einmal vorgekommen. Und da könnte man wieder über den Determinismus diskutieren, unter welchen Umständen wäre das nicht passiert, was hätte der machen müssen, damit er nicht von der Straßenbahn da überfahren wird, hinter dem Tresor und so weiter. Gut, dann lassen wir das beiseite. Aber das zeigt auch wieder unsere Ratlosigkeit. Nicht wahr? Weil da Dinge passieren, die im Rahmen eines mehr oder weniger geordneten Mesokosmos nicht passieren dürften. Alle diese, das gibt weltweit wahrscheinlich täglich, irgendein Ereignis, das äußerst unwahrscheinlich ist, aber das aufgrund des zufälligen Zusammentreffens bestimmter Konstellationen eben dann doch passiert. Dann natürlich der Grad unserer Aufmerksamkeit wird auch wesentlich determiniert von mesokosmischen Strukturen. Es gibt heute ein Unwort, es gibt viele Unwörter, Multitasking, die Fähigkeit, gleichzeitig Verschiedenes zu erledigen. Da würde ich sagen, Vorsicht, denn die Wahrscheinlichkeit der Fehler steigt mit der Zahl der Aufgaben, die unmittelbar erledigt werden sollen. Also mir fällt es heute noch schwer, seit ich diese Geräte, ich weiß nicht, wie lange ich sowas habe, seit 15 Jahren oder sowas, auf der Straße angerufen werde, gleichzeitig dann die Tasche zu öffnen vielleicht und genauso weiterzumachen, wie es mit dem Stürmer hier gewinnt. Gut, man kann das Ding ausschalten, das ist dann auch sein eigentlicher Vorteil. Und unsere Aufmerksamkeit, wie gesagt, ist meistens punktuell ausgerichtet auf ganz bestimmte Aufgaben, ganz bestimmte Probleme und Phänomene. Und daher sind Problemlösungen, wiederum wenn es sich um komplexe Probleme handelt, sehr schwierig. Vor allem, wenn sie also die Notwendigkeit mit sich bringen, unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen. Und das zeigt dann wieder eben dieses Experiment mit dem fiktiven Entwicklungsland und so weiter. Es passieren ja die tollsten Dinge gewissermaßen. Im Biozentrum hier in Wien war vor einigen Jahren ein Kollege aus Budapest zu einem Vortrag eingeladen. Der kam auch am Westbahnhof an mit dem Zug aus Budapest und merkte dann dort, er hat keine Telefonnummer sich aufgeschrieben von seinem Gastgeber, aber er hat auch keine Adresse, wo muss er eigentlich hingehen? Und der ist, um das kurz zu machen, unverrichteter Dinge wieder nach Budapest zurückgefahren. Und die haben geraten, im Biozentrum, wo ist der denn? Und offenbar gab es keine Handymöglichkeit, Kommunikation. Eine komische Sache. Der kommt da zu einem Vortrag, da ist auch eine Reihe von Dingen passiert, ich weiß nicht, was der an dem Tag alles so im Kopf hatte. Ein Grazer Kollege von mir, Namen darf ich hier aus Diskretionsgründen nicht nennen, ist vor vielen Jahren zu einem Kongress nach Warschau geflogen, um dort am Flughafen angekommen festzustellen, der Kongress findet in Prag statt. Er war nicht nur in der falschen Stadt, er war im falschen Land. Sein Gesichtsausdruck, als er diesen beim Irrtum bemerkt hat, wurde leider nicht fotografiert. Das muss interessant gewesen sein. Auch da muss eine ganze Reihe von Fehlern passiert sein, dass man da, wie gesagt, da ins falsche Land fliegt. Was damals, das war noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs, noch zu vielen Kalamitäten geführt haben muss, die er dann natürlich nicht weiter erzählt hat, weil er überhaupt wollte, dass er nur durch eine Indiskretion von einer Sekretärin überhaupt bekannt geworden, der hätte das natürlich niemandem erzählt. Gut, so sollen Ende Dinge passieren und da kann man nichts machen. Glücklicherweise kommt bei solchen Dingen dann auch niemand ums Leben und ob der ungarische Biologe da einen Vortrag gehalten hat oder nicht, ist ja auch nicht wirklich weltbewegend, ist nur für ihn blöd, hat auch Unkosten gehabt und so weiter. So, fassen wir für heute zusammen. Wir leben in einer Welt der mittleren Dimension, das kommt nicht von ungefähr, sondern wir sind von unserer Evolution her, unserer Stammesgeschichte her, so eine Welt programmiert. Die Welt der mittleren Dimensionen, die Welt des Mesokosmos ist die Welt, in der unser ureigenes Territorium gewissermaßen, in dem wir uns mehr oder weniger sicher bewegen. Und die längste Zeit lebten wir in einer relativ überschaubaren, relativ einfachen Welt und unser Gehirn, unser gesamter Erkenntnisapparat wurden darauf programmiert, diese relativ einfache, überschaubare Welt auch einigermaßen zu bewältigen. Die komplexe Welt, in der wir heute leben, die Welt der Zivilisation, die verursacht unserem alten Gehirn sozusagen gewaltige, mitunter gewaltige Probleme, die ich eben anhand einiger weniger Beispiele hier ausgeführt habe. Und weitere Beispiele finden Sie in der Literatur zur Genüge. So wenig wie wir einen freien Willen haben, das ist eine schöne Illusion, wie gesagt, so wenig haben wir wirklich objektive, perfekte Erkenntnis, was auch immer das sein mag. Wir dürfen nicht vergessen, dass Erkenntnis ja wieder wir selber definieren. Erkenntnis ist ja kein abstrakter Begriff oder keine abstrakte Entität, kein Phänomen, das irgendwo da herumhängt, sondern Erkenntnis hängt ab von den Fähigkeiten, von den Rahmenbedingungen unseres Erkenntnisapparates, der wiederum nicht vom Himmel gefallen ist, sondern eben eine Folge der Evolution durch natürliche Auslese darstellt. Es ist ja bemerkenswert, also so ganz daneben liegen können wir ja wohl nicht, dass es uns immer noch gibt, trotz dieser eingeschränkten Erkenntnisfähigkeiten. Offenbar sind diese Erkenntnisapparat so robust, dass er uns sogar in einer komplizierten Welt nicht immer nur in die Irre führt, sondern uns gelegentlich zumindest, etwas ironisch gesagt, die Möglichkeit von so etwas wie objektiver Erkenntnis überhaupt gibt. Es gibt da viele, auch ältere Literatur und Bücher, die ja da auch unzählige Beispiele bringen, so Bücher mit dem Titel Mammutjäger in der Metro oder Steinzeit, Gehirn im Frack und so weiter und so weiter, die also diese Widersprüche gewissermaßen zeigen zwischen eben dem Steinzeitmensch in uns, vielleicht kann man inzwischen sagen, Neandertaler in uns, Sie werden gehört haben, nach neuesten Erkenntnissen sind zumindest die Europäer zu ein paar Prozent Neandertaler, bitte nichts dagegen zu sagen. Neandertaler waren ja relativ kluge Köpfe schon. Diese archaischen Struktur, erinnern Sie sich auch an das Beispiel von Sigmund Freud, das imaginäre Rom, das alte ist immer noch da, das ist ja nicht weg. Wir haben nicht nur unsere rationale Erkenntnismöglichkeiten, sondern die auf der vorrationalen, vorbewussten Ebene, von der auch schon die Rede war, eine Reihe von Faktoren, die auch unser Erkennen, unsere Erkenntnismöglichkeit, unsere Erkenntnisfähigkeit, wenn schon nicht determinieren, dann zumindest ganz entscheidend beeinflussen. Es ist nicht ganz so schlimm, wie Karl Popper es einmal sagte, wir sind in der Situation eines schwarzen Mannes, der in einem schwarzen Keller einen schwarzen Hut sucht, der vielleicht gar nicht dort ist. Das wäre schon ziemlich hoffnungs- und aussichtslos, ganz so pessimistisch bin ich nicht. Aber es sollte uns jedenfalls zur Vorsicht gemahnen, uns etwas mehr Bescheidenheit, wie Herr Popper immer gepredigt hat, obwohl er selber alles andere als bescheiden war, in Bezug auf unsere Erkenntnisfähigkeiten. Wir wissen nicht alles und werden alles wahrscheinlich auch nie wissen. Aber auf die Grenzen des Erkennens kommen wir dann später noch, also heute nicht mehr zu sprechen. Am nächsten Mittwoch entfällt die Vorlesung. Ich habe einen Gastvortrag in Deutschland. Wir haben dann die nächste Vorlesung im Juni. Das ist der 2. Juni, also das ist dann ja, 2. und dann 9. geht es wieder weiter. Am 2. Juni. Also bitte, falls Sie Kollegen und Kolleginnen kennen, die da, ich würde werde das auch mitteilen, damit das im Juni ist. Also am 2. Juni sind wir da wieder. Das Semester geht ja auch sehr schnell wieder zu Ende. Man hat nur nicht die Ahnung, das ist das Sommersemester, das ist eher das Wintersemester, wenn man ausschaut. Ich danke für Ihr Interesse und bis in 2 Wochen.